Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Delegierte, Bildung ist das Thema des heutigen Landeshauptausschusses und wir haben uns dieses Thema ganz bewusst gewählt für diesen Landeshauptausschuss, weil es eines der zentralen Themen überhaupt ist, weil es das zentrale landespolitische Thema ist und weil wir heute mit dem Antrag, der uns vorliegt und der von einer Arbeitsgruppe erarbeitet wurde, die bildungspolitischen Leitlinien der FDP fürs Land Baden-Württemberg für die Zukunft definieren wollen. Bildung ist die soziale Frage unserer Zeit. Bildung legt nicht nur die Grundlage für einen mündigen und aufgeklärten Bürger, sondern es bringt auch Chancen auf dem Arbeitsmarkt, aber es bringt noch viel mehr, nämlich die Chance auf gesellschaftliche und politische Teilhabe. Und das ist der Antrieb von Liberalen für Bildungspolitik. Wir wollen, dass nicht Geburt oder Stand, kulturelle, sprachliche oder soziale Hintergrund, sondern persönliche Leistung und Erfolg entscheidend sind für die individuellen Lebenschancen. Und deshalb kämpfen wir für größtmögliche Chancengleichheit und Förderung, die individuellen Fähigkeiten und der Leistungsbereitschaft entspricht. Und wo liberale Verantwortung tragen, da stehen diese Chancen für die Menschen im Mittelpunkt. Das können Sie sehen hier in Baden-Württemberg, indem wir in den letzten Jahren immer wieder deutlich gemacht haben, dass wir den Haushalt in den Griff bekommen. Wir haben 2 Jahre in dieser Legislaturperiode eine Netto-Null-Verschuldung erreicht. Wir haben also im Haushalt gespart. Aber wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, eben auch eines getan. Wir haben nicht gespart bei der Bildung. Wir haben bei der Bildung mehr Geld ausgegeben. Wir haben eine qualitätsoffensive Bildung gemacht mit 530 Millionen Euro zusätzlich. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Leistung, die man getrost auch auf die FDP zurückführen kann. Und dabei geht es nicht nur um Quantität, sondern es geht auch um Qualität. Und das gilt auch für den Bund. Auch im Bund haben wir jetzt die Haushaltssanierung auf den Weg gebracht, aber auch im Bund haben wir eine klare Entscheidung getroffen. Wir haben auch dort Schwerpunkte gesetzt. Auch auf Bundesebene wird es so sein, dass wir 12 Milliarden Euro zusätzlich in Bildung und Forschung investieren in den nächsten Jahren in dieser Legislaturperiode. Und das bedeutet, dass wir das erste zentrale, große bildungspolitische Projekt auch schon umgesetzt haben. Wir haben nämlich ein Stipendienprogramm auf Bundesebene eingeführt, das es ermöglichen wird, zukünftig 8% mehr der Studierenden zu fördern, und zwar allein aufgrund ihrer eigenen Leistung, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Und damit schließen wir an internationale Standards auf. Das haben wir Liberale gefordert und das haben wir jetzt auch entsprechend umgesetzt. Bildung darf nicht abhängig sein vom Geldbeutel der Eltern. Und deshalb wollen wir eine bestmögliche Förderung. Und bestmögliche Förderung heißt für uns, dass es in der frühkindlichen Bildung beginnt, dass Kinderbetreuungseinrichtungen als Bildungseinrichtungen verstanden werden. Das haben wir in dieser Koalition durchgesetzt und zwischenzeitlich den Orientierungsplan umgesetzt. Wir haben die Sprachstandsdiagnose in Baden-Württemberg eingeführt, zwischenzeitlich flächendeckend. Und wir setzen Fördermaßnahmen an, wenn ein Kind Defizite aufweist, wenn es diese Sprachstandsdiagnose macht. Auch das ist eine klare Leistung der FDP. Ich erinnere daran, dass wir vor 2 Jahren eine öffentliche Diskussion geführt haben, damals noch mit Kultusminister Rau, der seinerzeit gesagt hat, das setzen wir flächendeckend 2011 FF um, aber nicht jetzt. Und wir Liberale haben widersprochen, haben gesagt, das Problem existiert jetzt, also muss es jetzt angegangen werden. Und das haben wir durchgesetzt, dass es jetzt flächendeckend diese Sprachstandsdiagnose und damit mehr Chancen für Kinder auf frühkindliche Bildung gibt. Aber wir wollen es natürlich weiterentwickeln. Weiterentwickeln, weil wir sagen, das muss früher passieren, als es jetzt im Augenblick passiert. Es muss optimiert werden. Und wir müssen auch die Grundschulen darauf einstellen, dass die Kinder zukünftig mit anderen Leistung in die Grundschule kommen werden. Wir brauchen deshalb auch eine Verknüpfung von Orientierungsplan, schulreifem Kind, der Sprachförderung und den Bildungshäusern. Es stehen verschiedene Konzepte nebeneinander und dieses Nebeneinander dieser Konzepte, das wollen wir verändern, das wollen wir zusammenführen und integrieren für eine noch größere Schlagkräftigkeit in diesem Bereich. Und deshalb werden wir uns konzentrieren auf diesen Bereich der frühkindlichen Bildung. Das ist ein Schlüssel zur Bildungsbiografie, nämlich die Kindheit. In der Kindheit entscheidet sich unglaublich viel. Und jetzt will ich an dieser Stelle aber auch eines sagen. Wir können uns da engagieren. Der Staat kann da etwas tun. Er muss sogar etwas tun, wenn er feststellt, dass es Defizite gibt. Aber es ist auch das Elternhaus gefordert, es sind die Eltern gefordert, es ist die Familie gefordert, es ist die Gesellschaft gefordert. Es gibt eben nicht nur ein Recht von Eltern auf Erziehung ihrer Kinder, es gibt auch eine Pflicht von Eltern auf Erziehung ihrer Kinder. Und es wird immer wieder gefragt, wie wollt ihr das dann durchsetzen? Was wollt ihr denn eigentlich tun? Außer Appellen könnt ihr nichts tun. In diesem Antrag ist ein ganz konkreter Vorschlag drin, nämlich der Vorschlag, dass man Bildungsvereinbarungen macht, Zielvereinbarungen zwischen Eltern und den Kinderbetreuungseinrichtungen oder Eltern und Schulen, wenn es eben nicht funktioniert, dass eben eine Zielvereinbarung gemacht wird über Ziele, Pflichten, Erwartungen und Aufgaben beider Seiten, sodass man versucht, Eltern mitzunehmen, wo es nicht funktioniert. Ich glaube, das ist ein Vorschlag, der in diesem Antrag drinsteht, der durchaus größere Beachtung finden sollte, als er es bisher gefunden hat. Aber fordern und fördern bedeutet auch, dass wir uns Gedanken machen, wie es hier weitergeht. Ich glaube, das Zentrale ist nicht eine Schulstrukturdiskussion, sondern das Zentrale ist, dass das Kind im Mittelpunkt steht, dass die individuelle Förderung, aber auch das Fordern entsprechend gelingen kann. Und deshalb haben wir im Land Baden-Württemberg den Klassenteiler gesenkt, gerade jetzt auch für Grundschulen noch einmal, von 31 auf 28. Und wir haben einen Stufenplan, der eine Absenkung des Klassenteilers für andere Schularten eben auch vorsieht, sodass wir zu einer besseren Betreuungsmöglichkeit in den Schulen kommen können und tatsächlich die Lehrer auch die Chance haben, auf diejenigen, die schwächer sind, einzugehen, aber eben auch auf diejenigen einzugehen, die hochbegabt sind. Auch diese sollten wir nicht vergessen. Wir schauen immer gern auf die Schwächeren, aber wir haben auch ein großes Problem damit, dass Kinder hochbegabt sind und nicht entsprechend gefördert werden. Beides muss gelingen und dass das gelingt, dafür brauchen wir mehr Freiraum und mehr Möglichkeiten, auch mehr Entscheidungen der Schulen vor Ort, für ein eigenes Profil, auch für ein eigenes Budget. Wir sind nämlich überzeugt davon, dass es besser ist, wenn die Schule darüber entscheidet, ob mit dem vorhandenen Geld ein zusätzlicher Lehrer eingestellt wird oder eher ein pädagogischer Assistent oder ein Schulsozialarbeiter oder ein Schulpsychologe. Ich glaube, die Entscheidung darüber, was in einer konkreten Schule mit einer konkreten Struktur gemacht werden muss, sollte nicht in Stuttgart entschieden werden und schon gar nicht in Berlin. Es sollte vor Ort entschieden werden und diese Freiheit wollen wir erreichen. Und wir wollen den Erhalt unseres differenzierten Schulsystems. Wir haben in Baden-Württemberg eine Schulvielfalt. Da kann man in anderen Ländern mit der Lupe nachsuchen. Und das sollten wir immer wieder rausstellen. Und diese Vielfalt bringt natürlich auch die Chance auf die Fähigkeiten individueller Kinder und Jugendlicher auch entsprechend zuzugehen, diesen individuellen Fähigkeiten gerecht zu werden. Und wir haben ein politisches Ziel auch festgehalten in diesem Antrag. Wir wollen, dass dieses differenzierte Schulsystem Erfolg hat. Und wenn es Erfolg haben soll, dann muss die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Schulbereichen gestärkt werden. Das war früher schon mal besser in Baden-Württemberg und das wollen wir zukünftig wieder besser machen, als es jetzt ist. Wir führen im Augenblick auf der Bundesebene eine Diskussion um die Frage von Kompetenzen. eine Diskussion, die durchaus bei vielen Bürgerinnen und Bürgern auf Gehör stößt, weil es nämlich um die Mobilität von Familien geht. Wir erwarten, dass Arbeitnehmer ganz selbstverständlich auch für einen Arbeitsplatz umziehen, wenn sie ihn an einem anderen Ort bekommen. Nur wenn wir das erwarten, dann müssen wir auch alles dafür tun, dass diese Mobilität von Familien auch gewährleistet werden kann. Das heißt, wir brauchen Bildungsstandards. Davon reden wir schon eine ganze Zeit. Und deshalb ist die Hauptaufgabe dieser neuen Bildungskonferenz, die wir haben wollen, auch, dass diese Bildungsstandards endlich auf den Weg gebracht werden. Und ich finde, wir sollten als Liberale Druck machen. Weil wenn nicht bald etwas passiert, gefährden die Bundesländer den Bildungsföderalismus, weil nämlich dann immer mehr Menschen der Meinung sind, das sollte besser zentral geregelt werden. Wenn wir also wollen, dass Vielfalt und mehr Chancen weiterhin eine Zukunft haben, dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Bildungschancen dann auch wahrgenommen werden können. Dann müssen wir dafür sorgen, dass es eben Bildungsstandards gibt und dass diese Mobilität von Familien gewährleistet werden kann. Für uns stehen die Menschen im Mittelpunkt. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass das jetzt gelingt, dass nicht hinterher ein Bildungssystem kommt mit Zentralismus, das wir als Liberale jedenfalls nicht wollen. Für uns, ich habe schon gesagt, steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir wollen, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, auch sein Leben selbst zu entwickeln. Wir wollen, dass es die Möglichkeit gibt, durch Bildung den sozialen Aufstieg zu schaffen. Und das machen wir jetzt auch im Übrigen auf der Bundesebene deutlich mit den Entscheidungen, die wir zu Hartz IV getroffen haben. Erstmals wird es bei Hartz IV Bildungsleistungen geben für Kinder. Erstmals werden wir dafür sorgen, dass Kinder nicht als kleine Erwachsene behandelt werden, sondern mit ihren eigenen Bedürfnissen ernst genommen werden. Und wir werden das so tun, dass diese Bildungsleistung eben nicht in Form von Geld ausgezahlt wird an die Eltern, sondern dass diese Bildungsleistung direkt bei den Kindern ankommt. Ich glaube, das zeigt ganz deutlich, dass wir diese Idee, die wir in der Bildungspolitik vertreten, dass wir nämlich die Chancen auf Aufstieg ermöglichen wollen, dass diese Idee auch bei dieser Entscheidung zu Hartz IV voll umgesetzt wird. Und ich mache darauf aufmerksam, dass jetzt die Grünen, dass jetzt die SPD, dass die Opposition im Deutschen Bundestag immer wieder sagt, das sei ihr zu wenig und das würde nicht ausreichen. Dann muss man einmal fragen, meine Damen und Herren, warum haben Sie eigentlich in Ihrer Regierungszeit nichts dafür getan? Rot-Grün hat Hartz eingeführt. Sie haben überhaupt nicht daran gedacht, etwas für Kinder zu tun. Wir reparieren jetzt die Geburtsfehler von Hartz IV. Wir nehmen die Chancen von Kindern ernst. Und ich glaube, auch das muss man in der öffentlichen Debatte immer wieder deutlich machen. Und diese Bildungsdebatte hat auch etwas mit der Integrationsdebatte zu tun, die derzeit geführt wird. Bei dieser Integrationsdebatte hat der Bundespräsident mit seiner Rede am 3. Oktober nochmal eine Diskussion angestoßen. Und ich will sagen, dass ich ihm dankbar bin dafür, dass er den Impuls gegeben hat für einen weiteren Dialog. Wir haben jetzt eine heftige Debatte. Die müssen wir versachlichen. Und ich glaube, wir müssen auch Stellung nehmen als Liberale zu dem, was diskutiert wird. Das Grundgesetz, das wir haben, schützt Religionsfreiheit. Und dazu stehen wir auch. Aber dieses Grundgesetz gibt keinen Freibrief für andere Rechtsordnungen, wie etwa die Scharia oder für Intoleranz. Und deshalb gilt, dass jede Religion auch die Grenzen findet im Grundgesetz. Unsere Verfassung unterscheidet eben nicht in gute und schlechte Religion, sondern sie beurteilt es danach, ob die Grenzen der Verfassung eingehalten wird. Und die Grenzen der Verfassung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das daraus abgeleitete Rechtssystem. Und wir erwarten selbstverständlich, dass dieses Rechtssystem akzeptiert und eingehalten wird. Und deshalb ist es klar, dass Integration keine Einbahnstraße sein kann. Nicht nur, dass wir uns bemühen müssen, diejenigen zu integrieren, die zu uns kommen, sondern wir erwarten auch die Bereitschaft zur Integration durch diejenigen, die zu uns kommen. Und es bedeutet, dass die deutsche Sprache erlernt werden muss, weil nur sie tatsächliche Integration in unsere Gesellschaft ermöglicht. Und es bedeutet natürlich auch, dass die Rechtsordnung akzeptiert werden muss. Und so habe ich auch, den Bundespräsidenten verstanden und diejenigen, die ihn jetzt missverstehen, da habe ich teilweise den Eindruck, dass sie ihn auch bewusst missverstehen wollen. Wir Liberalen haben immer ein klares Bekenntnis zur Integration abgegeben und deshalb richtet sich auch die Politik danach. Wir haben auf Bundesebene die Gelder für die Integrationskurse um 44 Millionen erhöht im letzten Haushalt und legen jetzt nochmal 15 Millionen drauf. Wir wollen auch auf Bundesebene den Anstoß geben für Sprachstandsdiagnosen bei Kindern im vierten Lebensjahr, weil das nicht nur eine Frage ist, die wir für alle Kinder beantworten müssen, sondern in ganz besonderem Maße auch für Kinder aus Migrationsfamilien. Aber wir sind genauso der Meinung, es muss dann eben auch die Bereitschaft geben, diese Angebote anzunehmen. Und wir sagen ganz klar, als Liberale im Deutschen Bundestag, dass diejenigen, die nicht bereit sind, ihre Kinder dann auch in diese Bildungseinrichtungen zu schicken, diejenigen, die nicht bereit sind, die Schulpflicht ernst zu nehmen, dass diesen Eltern auch ein Bußgeld auferlegt werden kann. Wir sind der Meinung, es muss dann Bildung nicht nur angeboten werden, sondern es gibt eben auch die Pflicht, dieses Angebot wahrzunehmen. Und wenn es nicht wahrgenommen wird und zu Problemen für unsere Gesellschaft führt, dann muss es durchgesetzt werden. Und ich finde auch, dass es möglich sein muss in dieser Gesellschaft, dass da, wo es Integrationsdefizite gibt, dass man diese auch benennt. Auch das gehört dazu, zu einer offenen Diskussion und zu einer Kultur der Toleranz und Offenheit. Und wenn eben an Schulen in Deutschland Deutsche von Migranten gemobbt werden, wie wir das dieser Tage jetzt immer wieder in Berlin hören und wie es immer wieder berichtet wird, dann finde ich, ist das nichts, was wir unter den Teppich kehren dürfen, aus falsch verstandener Integrationspolitik, sondern es muss zur Sprache gebracht werden und es muss abgestellt werden. Und deswegen werden wir als Liberale uns sehr intensiv an dieser Diskussion beteiligen. Ich bin der Meinung, wir müssen diese Integrationsdebatte auch in der Partei viel stärker aufgreifen. Wir müssen sie viel intensiver führen. Wir dürfen die Diskussion nicht polarisieren, wie Herr Sarrazin überlassen. Das ist der Anspruch der Liberalen. Und ich will natürlich am heutigen Tage einige Bemerkungen machen zu Stuttgart 21. Das ist ja das Thema, was im Augenblick in der Landespolitik alle anderen Themen überlagert. Man kommt an diesem Thema nicht vorbei und wir sollten auch nicht an diesem Thema vorbeigehen, weil es ein Zukunftsprojekt für ganz Baden-Württemberg ist. Es bedeutet die Anbindung an die internationale Schienenhochgeschwindigkeitsnetz, an die Schnellbahntrasse Paris-Straßburg, Stuttgart-Ulm, München-Wien-Bratislava. Und ich erinnere daran, dass schon im Jahr 1992 ein Staatsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich zu diesem Projekt unterschrieben worden ist, ein Staatsvertrag, bei dem die französische Seite zwischenzeitlich alle ihre Aufgaben gemacht hat, alles erfüllt hat und hier in Deutschland wird immer noch diskutiert. Das zeigt, dass wir auch bei solchen Infrastrukturprojekten langsam aber sicher in Deutschland mal schneller werden müssen. Und es ist auch kein Projekt nur für Stuttgart. Ich bin Ihnen, Herr Oberbürgermeister, sehr dankbar, dass Sie das auch in Ihrem Grußwort hier nochmal angesprochen haben. Es ist ein Projekt fürs ganze Land, weil es eine Modernisierung bedeutet und bessere Anschlüsse in der Fläche, nicht nur hier in der Region, beispielsweise auch in der Region Reutlingen, in der Region Ulm und auch für die Gäubahn in Richtung Süden, in Richtung Bodensee. Überall dort werden wir mehr Chancen haben und ich denke, wir tun gut daran, dass wir diese Chancen rausarbeiten, dass wir argumentieren, dass wir den Menschen in der Fläche erklären, dass sie persönlich einen Vorteil haben von diesem Stuttgart 21. verstehe ich die Stuttgarter teilweise nicht, muss ich sagen. Das ist ja wirklich manchmal nicht mehr nachzuvollziehen. Da wird diskutiert um Bäume, die gefällt werden müssen, um einen Park. Und es wird verschwiegen, dass mit Stuttgart 21 und dieser Verlegung unter die des Bahnhofs unter die Erde 100 Hektar Freifläche entstehen, dass 20 Hektar mehr Parkanlagen zukünftig da sein werden, das sind 30 Fußballfelder, zusätzlich 10 Hektar städtische Grünflächen. Stuttgart hat die Chance auf eine grüne Lunge. Stuttgart hat die Chance, stadtplanerisch zusammenzuwachsen, tatsächlich zu einer Stadt und das zu überwinden, was wir seit Jahrzehnten vorfinden, nämlich dass die Stadt durch die Gleisanlagen geteilt ist. Ich verstehe nicht, warum die Stuttgarter nicht pro Stuttgart 21 auf die Straße gehen, sie protestieren.
Solche
Argumente dann auch mal zur Kenntnis nehmen muss, dass wir sie dann auch nach draußen tragen müssen, dass diejenigen, die meinen, dass K21 wirklich eine Alternative ist, merken, es ist untersucht worden, es ist keine Alternative, weil es keine Alternative für die Stuttgarter sein kann, weil es die schlechtere Variante ist. Die letzte demokratische Abstimmung habe vor 10 Jahren stattgefunden und deswegen hätte sich jetzt alles verändert und wir müssten jetzt auf diese neue Position eingehen. Ich mache nur darauf aufmerksam, es haben auch in den letzten Jahren mehrere Abstimmungen stattgefunden. Im Deutschen Bundestag, im Landtag von Baden-Württemberg, im Gemeinderat von Stuttgart. Und gerade in der letzten Woche hat noch einmal die Regionalkonferenz in der Region Stuttgart abgestimmt über einen Antrag auf ein Moratorium. Und dieses Moratorium, also ein Baustopp für Stuttgart 21, wurde in der Regionalkonferenz mit 68 von 88 Stimmen, also einer klaren Zweidrittelmehrheit, abgelehnt. Das heißt also, wir beschäftigen uns auch heute in den demokratisch legitimierten Gremien damit und diese Gremien sind immer noch zum selben Ergebnis gekommen und ich finde, auch das müsste Frau Künast mal zur Kenntnis nehmen. Stellt sie die demokratischen Grundsätze auf den Kopf und man fragt sich ja gerade, was ist eigentlich mit der SPD? Auf die ist ja, auch auf die SPD ist ja kein Verlass mehr. Die SPD, da hat der Klaus Schmiedl, der Fraktionsvorsitzende, am 4. August diesen Jahres, also ich zitiere nicht auf alten Protokollen, sondern am 10. August diesen Jahres gesagt, ich zitiere, Stuttgart 21 und die Neubaustrecke bilden eine Einheit. Der Bau des Projekts hat begonnen und die Forderung nach einem Moratorium streut den Menschen Sand in die Augen. Zitat Ende. 2 Monate später, 4. Oktober 2010, Sigmar Gabriel, ich zitiere, das SPD-Präsidium schlägt vor, die Durchführung eines Moratoriums für die anstehenden Baumaßnahmen, also die Aussetzung der Baumaßnahmen, Zitat Ende. Ich finde, meine Damen und Herren, man kann nicht gleichzeitig für und gegen ein Projekt sein. Und wer für dieses Projekt ist, der soll sich dann auch dazu bekennen. Und das fordern wir auch von der SPD ein. Sie soll klar vorweg bekennen, wo sie hin will, ob sie jetzt für dieses Projekt ist oder dagegen. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Wir Liberale stehen für den Rechtsstaat. Für diesen Rechtsstaat haben wir Jahrzehnte gekämpft. Dafür sind Liberale in früheren Zeiten nicht nur auf die Straße gegangen, sie haben ihr Leben dafür riskiert. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir diese Rechtsordnung auch schützen müssen und dass auch in schwierigen Situationen einer solchen Rechtsordnung zum Durchbruch verholfen werden muss. Und deshalb sage ich Ihnen, es wird von Liberalen nicht akzeptiert, dass die Grünen, wenn sie parlamentarisch nicht durchkommen und auch gerichtlich nicht durchkommen, und alle Gerichte haben dieses Projekt bestätigt, dann meinen, dass die letzte Instanz eine Sitzblockade sei. Die Sitzblockade ist nicht Bestandteil unserer Rechtsordnung und deshalb werden wir auch nicht akzeptieren, dass dadurch ein solches Projekt verhindert wird. Und deshalb stellt sich natürlich die Frage, auch für uns, weil wir uns auseinandersetzen mit den Argumenten, gibt es Möglichkeiten, Bürger stärker einzubeziehen in solche Prozesse? Und wir Liberale haben schon immer wieder gesagt, auch im letzten Landtagswahlprogramm, ja, wir sehen Möglichkeiten einer stärkeren Bürgerbeteiligung und wir wollen beispielsweise Quoren verändern und wir wollen die Möglichkeit auf Bürgerentscheide verbessern. Das haben wir auch in Koalitionsgespräche eingebracht. Das ist dann nicht 100% wie in unserem Wahlprogramm beschlossen worden, sondern wir haben einen Kompromiss gefunden. Aber um diesen Kompromiss umsetzen zu können, also um eine Verbesserung der Bürgerbeteiligung umsetzen zu können, Brauchen wir im Landtag eine verfassungsändernde Mehrheit, also eine Zweidrittelmehrheit? Und die haben SPD und Grüne verhindert, weil sie gesagt haben, sie stimmen dieser Verbesserung der Bürgerbeteiligung nicht zu. Und das gehört auch zum Teil der Wahrheit. Und auch das müssen wir ihnen immer wieder vorhalten. Und im Augenblick werden wir gerade immer wieder gefragt, ja, warum ist das keine Option für Stuttgart 21? Ihr seid also für Bürgerentscheide, aber nicht bei Stuttgart 21. Da sage ich alles zu seiner Zeit. Die Entscheidungen für Stuttgart 21 sind gefällt in den dafür vorgesehenen Abstimmungsprozessen. Und zwar über lange Zeit. Das Planfeststellungsverfahren ist durchgeführt und der Bau wurde begonnen. Wenn wir jetzt das Ganze noch stoppen, und nichts anderes bedeutet es, wenn wir einen Bürgerentscheid machen, müsste man das Projekt stoppen. Dann würde das bedeuten, dass wir große wirtschaftliche Verluste haben, einen großen wirtschaftlichen Schaden. Und wenn das Projekt ganz gestoppt würde, wie es der ein oder andere will, dann bedeutet es, meine Damen und Herren, und das müssen Sie sich auch mal klar machen, dass 1,4 Milliarden Euro, die jetzt schon investiert sind, beispielsweise in Grundstückskäufe und Ähnliches, rückabgewickelt werden müssen, also weg sind, und dass zusätzlich noch Regressforderungen auf uns zukommen würden, die natürlich greifen, weil es selbstverständlich vertragliche Verpflichtungen gibt. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist zu einem jetzigen Zeitpunkt ein Baustopp und auch ein Bürgerentscheid nicht mehr angemessen, nicht mehr angezeigt, alles zu seiner Zeit. Jetzt sind die Entscheidungen gefallen und deshalb müssen wir schauen, dass wir werben für dieses Projekt, dass wir erklären, warum die Entscheidungen so gefallen sind und die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen mit diesen Argumenten und sie überzeugen, dass sie dieses Projekt mittragen. Es wird immer wieder vorgeworfen, das Projekt sei auf der Basis falscher Kosten beschlossen worden. Ich weise das ausdrücklich zurück. Ich habe mir von unserem Verkehrspolitiker nochmal die Unterlagen vorlegen lassen. Und als seinerzeit 2004 Entscheidungen dazu anstanden, da gab es eine Schätzung der Kosten. Und es stand überall. Jeder, der lesen kann und der lesen will, konnte das lesen. Überall auf diesen Berechnungen stand drauf, dass das die Kosten sind, Stand Jahr 2004. Und es stand überall dabei, dass unter Umständen bei einem solchen Projekt, was viele Jahre dauert, allein schon aufgrund der Preissteigerungen zu einer Veränderung von Kosten kommen kann. Und das ist im Übrigen bei vielen Projekten in den letzten Jahren der Fall gewesen, bei denen es nicht eine solche Diskussion in der Öffentlichkeit gab. Beispielsweise, wenn man an die Strecke denkt von Nürnberg, Ingolstadt, München, die sollte ursprünglich 4 Milliarden D-Mark kosten, hat am Ende 3,6 Milliarden Euro gekostet. Die Strecke Rhein-Main, Köln hat 2,9 Milliarden Euro im Anschlag gehabt und hat 6 Milliarden Euro gekostet. Ich will damit nicht legitimieren, dass diese Kosten gestiegen sind, aber ich will damit sagen, es gibt Kostensteigerungen allein aufgrund der Tatsache, dass es Preissteigerungen in einem solchen Zeitablauf gibt. Und es kann natürlich auch durch unvorhergesehene Situationen beim Bau weitere Kosten entstehen. Und weil man daraus gelernt hat, hat man beim Projekt Stuttgart 21 bereits eine Risikovorsorge von 1,5 Milliarden Euro mit eingerechnet, weil man gesagt hat, wir rechnen damit, dass das Projekt teurer werden kann. Und da, meine sehr verehrten Damen und Herren, finde ich, wir sollten jetzt auch mal dafür sorgen, dass wenn wir jedes Jahr roundabout 2 Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich zahlen an andere Länder, dass dieses Geld auch mal in Baden-Württemberg investiert wird. Der größte Teil wird nämlich vom Bund bezahlt und eben nicht in andere Länder geht. Und wenn der grüne Herr Wölfle aus Stuttgart öffentlich erklärt, dieses Geld sei statt in Stuttgart besser investiert in die Schnellbahntrasse Hannover-Hamburg, dann finde ich das nicht akzeptabel und er versündigt sich an Zukunftschancen. Und ich möchte eine letzte Bemerkung zu den Kosten machen. Dieser Bahnhof und die Schnellbahntrasse. Schnellbahnstrecke ist kein Projekt für 5 Jahre, für 10 Jahre oder für 20 Jahre, dann müsste es schon wieder überarbeitet werden. Das ist ein Jahrhundertprojekt. Und wenn man sich mal anschaut, aus welcher Zeit die Infrastruktur an dieser Stelle kommt, Eisenbahnverbindungen, Stuttgarter Bahnhof, Mitte des 19. Jahrhunderts. Ich habe mir mal rausgesucht, was es damals gekostet hat. Würde man es umrechnen, dann wären wir ungefähr bei 660 Millionen Euro. Das ist natürlich angesichts der damaligen Wirtschaftskraft heute um ein Vielfaches höher. Und da kann ich nur sagen, hätten unsere Vorfahren so kleinkariert diskutiert, wie wir das heute teilweise tun, dann würden wir immer noch mit dem Traktor oder mit dem Eselskarren vom Bodensee nach Stuttgart fahren. Und genau das wollen wir. Eine Diskussion, die in den letzten Tagen geführt worden ist, und zwar zu Recht, ist die Frage von Demonstrationen, Demonstrationsrecht und wie mit Demonstranten umgegangen wird. Ein Thema, was uns Liberale auch umtreiben muss. Und ich möchte an dieser Stelle mit der liberalen Überzeugung anfangen. Voltaire hat einmal gesagt, ich werde Ihre Meinung bis an mein Lebensende bekämpfen, aber ich werde mit allen Kräften dafür einsetzen, dass Sie sie haben und aussprechen dürfen. Das ist die Grundlage liberalen Denkens. Und das gilt für uns Liberale, das gilt für die FDP Baden-Württemberg, auch für diejenigen, die eine andere Meinung haben und die sie auch auf den Demonstrationen in Stuttgart zum Ausdruck bringen. Aber wir fordern natürlich, dass das so lange gilt, solange sich diese Demonstrationen im Rahmen der Gesetze und gewaltfrei abspielen. Auch das ist eine Forderung, die dann damit verbunden sein muss. Und deshalb will ich etwas aufgreifen, was in den letzten Wochen kaum eine Rolle gespielt hat, aber es hat mich heute Nacht nochmal aufgeschreckt, als ich eine Meldung gelesen habe, eine neue. Dass es zwischenzeitlich vielfaches Mobbing gibt am Arbeitsplatz. Es ist mir hier selbst von Mitgliedern des Landesvorstandes berichtet worden, wenn man für Stuttgart 21 ist, dass man geschnitten wird. Da muss jeder, der das tut, muss sich dann auch überlegen, ob das demokratische Umgangsformen sind. Sind sie nicht. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass es in der Öffentlichkeit ohne großen Kommentar hingenommen wird, wenn die Bild-Zeitung Fahndungsplakate druckt, wo die Köpfe derer drauf sind, die sich für Stuttgart 21 einsetzen und damit natürlich auch Emotionen schürt. Und am Ende führt das zu Morddrohungen gegen den Oberbürgermeister, zu Morddrohungen gegen den Bahnchef Grube und seine Familie und, wie ich gestern Abend gelesen habe, jetzt neu auch zu Morddrohungen gegen den Innenminister des Landes Baden-Württemberg, Heribert Rech. Und da, meine lieben Delegierten, finde ich, dass wir Liberale auch das Wort erheben sollten. Innerhalb eines demokratischen Staates ist so etwas nicht hinnehmbar. Und ich erwarte von allen, die sich in diesem Thema engagieren, dass sie dann auch sich klar von solchen Morddrohungen distanzieren. Und ich will auch klar sagen, wir sind als Liberale nicht der Meinung, dass mit allen Mitteln das durchgesetzt werden muss. Und da komme ich zu dem Thema Umgang mit den Demonstranten. Solche Szenen, wie sie sich vor einer Woche in Stuttgart abgespielt haben, dürfen sich nicht wiederholen. Und deshalb haben wir uns auch von Anfang an für die Evaluierung des Polizeieinsatzes eingesetzt. Wir begrüßen, dass die Polizei allerdings auch einen sehr offenen Umgang damit zeigt. Der Polizeipräsident hat auf einer Pressekonferenz in dieser Woche in Stuttgart erklärt, es täte ihm leid, was passiert ist. Er hat sich bei den Demonstranten auch für das Vorgehen entschuldigt Die Polizei hat selber deutlich gemacht, dass sie nicht glücklich ist mit dem Ablauf dieser Demonstration. Und ich finde, das braucht dann auch den Respekt dieser Gesellschaft und der Politik, wenn die Polizei bereit ist, hier auch einen solchen offenen Dialog zu führen. Wir haben Vertrauen in Polizei und Justiz und die Landesregierung tut alles, um ein klares Lagebild zu schaffen und Vertrauen zu bilden. Aber ich will an dieser Stelle sagen, bevor man eine abschließende Bewertung abgibt, rate ich dringend, dass man sich wirklich auch ein komplettes Lagebild verschafft. Es gab eben nicht nur das Vorgehen von Polizisten gegen Demonstranten, sondern es gab nachweislich auch Gewalt von Demonstranten gegen die Polizei. Und das ist genauso wenig akzeptabel wie umgekehrt. Und deshalb glaube ich, dass wir gut daran tun, dass jeder einzelne Vorwurf, der erhoben wird, aufgegriffen wird, dass er beurteilt wird und dass wir dann dafür sorgen, dass, wenn es Verfehlungen gegeben haben sollte, diese dann auch mit Sanktionen belegt werden und wir sollten Konsequenzen für die Zukunft ziehen, dass so etwas wie in Stuttgart vor einer Woche nicht mehr passiert. Und dafür habe ich am Montag in den Stuttgarter Nachrichten ein Mediationsverfahren vorgeschlagen. Wir Liberale haben das auch im Koalitionsausschuss eingebracht. Wir haben nicht etwa mit dem Koalitionspartner über die Presse kommuniziert, sondern wir waren uns einig und haben gesagt, wir brauchen eine Strategie der Deeskalation und diese Deeskalation kann nur über Gespräche gehen. Nur wenn man miteinander ins Gespräch kommt, wird man Verständnis füreinander entwickeln und wer miteinander spricht, wird auch Emotionen reduzieren und Lösungen finden. Und das ist das Ziel eines solchen Prozesses, eines Vermittlungsprozesses zwischen Befürwortern und Gegnern, weil ich finde, wir können das nicht so laufen lassen. Wenn sich die Lage immer weiter emotionalisiert, dann wird dieses Projekt gefährdet und deswegen ist es ein Interesse aller Seiten, dass wir jetzt aufeinander zugehen und versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und nun hat der Ministerpräsident einen Vorschlag gemacht für einen Vermittler, Heiner Geißler. Sie haben es aus der Presse gelesen. Ich glaube, dass Heiner Geißler viel Erfahrung hat. Aber wir waren doch einigermaßen überrascht, dass es nur 24 Stunden nach der Ernennung solche Komplikationen gab. Und deshalb sind wir der Meinung, es muss jetzt klar besprochen werden, was da gemacht werden soll und was das Ziel dieses Verfahrens sein soll. Und es muss Schluss sein mit der babylonischen Begriffsverwirrung. Eine solche Kommunikationspanne, wie sie da passiert ist, darf nicht nochmal passieren, weil das macht dieses Leben schwer. Wer allerdings in der Sache Interesse hat, der sollte für das Gespräch werben. Ich möchte Sie noch aufmerksam machen darauf, dass es einen Teil gut organisierter linker Demonstranten gibt, die ein völlig anderes Interesse haben als Stuttgart 21. Die haben nicht ein Interesse in der Sache, sondern die haben ein Interesse an einer anderen Republik. Und das zeigt sich auch, wenn man sich anschaut, wer diese Schülerdemo organisiert hat, dann sind da Organisationen dabei, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, muss man auch solche Punkte ansprechen, aufmerksam machen, dass diejenigen, die in der Sache Interesse haben, aufpassen, dass sie sich nicht von den Karren fremder Interessen spannen lassen. Die Grünen konnten sich mit ihrer Meinung nicht durchsetzen. Und deshalb entwickeln sie sich im Augenblick zurück, hin zu ihren Ursprüngen in der vorparlamentarischen Zeit, dass sie nämlich meinen, man könnte dann, wenn man parlamentarisch gescheitert ist, alles über Demos organisieren. Sie versprechen den Menschen alles. Sie versprechen beispielsweise auch, dass sie dieses Projekt stoppen würden, wenn sie an die Landesregierung kämen. Ich sage Ihnen, was passieren wird. Sie werden es nicht stoppen können, weil es vertragliche Bindungen gibt. Und dafür gibt es Präzedenzfälle. Die Grünen haben in Hamburg Wahlkampf gemacht und haben unter anderem deshalb so zugelegt und gewonnen, weil sie gegen das Kohlekraftwerk Moorburg waren und sie haben versprochen, dass sie diesen, wie sie sagen, Klimakiller Moorburg verhindern würden, wenn sie denn in die Bürgerschaft kämen. Das war im Jahre 2008. Am 30. September 2008, also noch im selben Jahr, erteilte die neue Umweltsenatorin des Landes Hamburg, Anja Heiduck, Klammer auf, Grünalternative Liste, Klammer zu, die endgültige Genehmigung zum Bau des Kraftwerks. Und genau selbige Frau Heiduck lässt im Augenblick in Hamburg für eine S-Bahn, für einen S-Bahn-Bau 280 Bäume fällen. Da ist es alles okay. An anderer Stelle darf man für Infrastrukturprojekte nicht. Ich glaube, auch das muss man den Grünen immer wieder vorhalten. Die Bewegung Pro Stuttgart 21 wird größer. Ich denke, wir sollten den Weg wählen der Argumentation, der Information, dass wir auch im privaten Umfeld dafür werben. Wir sollten schauen, dass wir im Internet diejenigen stützen, die dort für Stuttgart 21 werben. Und wir sollten auch diejenigen stützen, die diese Demo pro Stuttgart 21 organisieren. Ich finde, wenn die politische Linke die Entscheidungen auf die Straße verlagern will, dann müssen auch wir dort präsent sein und unserer Meinung eine Stimme geben. Dazu fordere ich Sie alle auf. Denn letztlich geht es um mehr. Es geht nicht mehr nur um Stuttgart 21. Es geht um die Frage, ob wir in Deutschland in der Lage sind, auf Dauer große Infrastrukturprojekte überhaupt noch zu realisieren. Es geht um die Frage der Modernisierungsfähigkeit und der Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Und hier steht die FDP für Planungssicherheit und für Verlässlichkeit, gerade in dieser Landesregierung. Und wenn grüne Zukunftsverweigerer keine modernen Bahnhöfe brauchen, weil Cem Özdemir vom Flughafen Stuttgart nach Cannstatt den Hubschrauber nimmt, meine Damen und Herren, dann mag es für die Grünen nicht relevant sein, ob man 27 Minuten oder 8 Minuten Fahrzeit hat, aber für uns ist das relevant, weil wir viele Menschen vertreten, die eben keinen Hubschrauber nehmen können, sondern auf die Bahn angewiesen sind. Den Grünen diese Haltung nicht mehr durchgehen lassen. Ich bin nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass die überall rumlaufen und sagen, sie sind für den Ausbau der Schieneninfrastruktur, aber immer wenn es konkret wird, sind sie in der Bürgerinitiative dagegen. Ich bin nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass die Grünen sagen, sie sind für den Bau von Wasserkraftwerken, aber immer wenn wir konkret eins umsetzen wollen, sind die Ersten, die aus Naturschutzgründen vor Ort dagegen sind. Ich bin nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass die Grünen für den Ausbau der Windkraft plädieren, für Offshore-Anlagen, die wir jetzt bauen und die wir auch unterstützen. Aber immer dann, wenn es darum geht, dass die Energie beim Verbraucher ankommen muss, da wo sie gebraucht wird, und wir eben auch die Netzinfrastruktur, Hochspannungsleitungen ausbauen müssen, da sind die Grünen die Ersten, die dagegen sind. Das, liebe Delegierte, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine Haltung, die wir nicht akzeptieren, die wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Das werden wir thematisieren. Wer die Zukunftsfähigkeit dieses Landes will, der muss auch bereit sein, solche Projekte durchzusetzen. Sonst werden wir international abgehängt. Und das werden wir als Liberale jedenfalls nie zulassen. Baden-Württemberg ist mehr als Stuttgart 21. Baden-Württemberg ist zunächst einmal ein erfolgreiches Bundesland mit liebenswerten Menschen. Baden-Württemberg ist ein Land, in dem es den Menschen besser geht als in anderen Bundesländern. Das hat Gründe. Das hängt damit zusammen, dass wir fleißige Menschen hier haben, die Ärmel aufkrempeln, die etwas tun, senkt aber auch an politischen Rahmenbedingungen. Wir haben hier in Baden-Württemberg mehr Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze, mehr Chancen auf Beschäftigung als in anderen Bundesländern. Wir sind, und ich schaue jetzt Ernst Pfister an, unseren Wirtschaftsminister, der könnte das hier noch viel ausführlicher und besser vortragen als ich. Wir sind das Land, das in der Innovation bei der Anmeldung von Patenten ganz vorne liegt. Wir sind spitze. Wir haben eine hohe Zukunftsfähigkeit. Deswegen leben die Menschen auch gerne hier, weil sie wissen, dass auch ihre Kinder und Enkel in diesem Land noch eine gute Zukunft haben werden. Und wir haben hier in Baden-Württemberg hohe Bildungschancen. Wir haben ein gutes Bildungssystem, mit dem wir auch im Vergleich immer wieder gut abschneiden. Und deshalb, meine Damen und Herren, geht es bei der Landtagswahl im März nächsten Jahres nicht nur, wie der ein oder andere jetzt meint, um Stuttgart 21. Es geht um mehr. Es geht um die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Und die Menschen werden beurteilen, was bisher passiert ist. Und sie werden auch beurteilen müssen, was zukünftig möglich ist. Und wir haben hier erfolgreiche Arbeit in der Koalition fürs Land Baden-Württemberg geleistet. Das soll so bleiben. Wir wollen, dass Wohlstandssicherung und Zukunftsfähigkeit für Baden-Württemberg erhalten bleiben. Und wir stellen uns gegen linke Zukunftsverweigerer. Das wird die Debattenordnung sein vor der Landtagswahl. Und das ist das, was wir rausarbeiten müssen. Wir Liberale stehen für Innovationsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Dafür kämpfen wir. Und ich bin überzeugt davon, dass wir alle Chancen haben, mit einem guten Ergebnis diese Politik auch fortsetzen zu können. Vielen Dank.